In Vorlesung Nummer 8 machen wir zunächst mal einen Zwischenstopp und gucken uns in aller Ruhe an, welche Aussagen wir bisher bekommen haben. Das sind allesamt Aussagen, die mit dem Namen Cauchy verbunden sind. Auf der Seite 82 finden Sie unsere Generalvoraussetzung, die lautet: Wir arbeiten grundsätzlich auf einer offenen Menge U in C, haben auf der offenen Menge eine holomorphe Funktion f. Und zur Erinnerung, wenn Sie zurückdenken, Holomorphie war zunächst mal definiert als die Forderung, man kann komplex differenzieren an jeder Stelle z in U. Auf der zweiten Hälfte von Seite 82 ist der sogenannte Kreisscheibenfall skizziert. Das bedeutet, die Menge U unterliegt keinen weiteren Forderungen zunächst mal als offen zu sein. Zwei Löcher sind in dem Bild angedeutet, aber wir betrachten eine Kreisscheibe, Kappa RZ0, R der Radius, Z0 der Mittelpunkt, die so beschaffen sein soll, dass die abgeschlossene Kreisscheibe ganz in der Menge U enthalten ist. Das ist die Forderung, die auf Seite 83 oben formuliert worden ist. Also die Löcher sind mit der Kreisscheibe disjunkt. Die Kreisscheibe mit ihrem Abschluss liegt ganz in der offenen Menge U. Dann haben wir als erstes in Rot aufgeschrieben den Integralsatz von Cauchy, genauer den Integralsatz für den Fall, dass wir eine Kreisscheibe haben. Der sagt, das Umlaufintegral über den Rand der Kreisscheibe von f verschwindet. Nochmal kam in der Erinnerung, aus dieser Aussage haben wir abgeleitet, mehr oder weniger, die Formel von Cauchy, auch für den Kreisscheibenfall. Die Formel sagt aus, die Werte von f im Innern der Kreisscheibe, w ist ein Punkt aus dem Innern der Kreisscheibe, brz0, der Wert f von w ist gegeben durch 1 dividiert durch 2 pi mal dem Integral über die Kreislinie. Integriert wird nach z, und zwar die Funktion f von z durch z minus w. W darf natürlich nicht auf dem Rand liegen der Kreisscheibe. Und wir hatten uns auch mal überlegt, wenn man w außerhalb wählt, dann verschwindet das Integral. Angedacht waren auch Verallgemeinerungen, die die Kreisscheibe ersetzen durch etwas allgemeinere Geometrien. Das heißt, man muss nicht über Kreislinien integrieren. Wir haben uns überlegt, man darf die Kreislinie ersetzen durch eine allgemeine Kurve Gamma. Allerdings unterliegt diese Kurve einigen Forderungen. Das beginnt auf der Seite 83 unten. Gamma muss einfach geschlossener Weg sein. Das bedeutet, er darf sich nicht selbst durchschneiden. Und Gamma darf keine Löcher umfahren. Das heißt, das Innere das von Gamma umschlossen wird, des Bereiches, das Innere liegt ganz in U. Außerdem, damit die Formel richtig bleibt, muss der Weg auch positiv orientiert sein. Da war unsere vage Definition die anschauliche Vorstellung: Wenn man über den Weg läuft, dann liegt das Innere des umschlossenen Bereiches links. Das waren so die zentralen Aussagen, die wir unter dem Namen Cauchy abgeleitet haben. Und anschließend haben wir begonnen, Folgerungen zu ziehen. Die erste Folgerung steht auf der Seite 84 in der zweiten Hälfte, nämlich: Die Voraussetzung sagte ja nur, die wir an f gestellt haben, man kann einmal differenzieren. Tatsächlich impliziert das aber bereits, dass man f beliebig oft differenzieren kann. Das ist nochmal auf der Seite 84 in der zweiten Hälfte aufgeschrieben. Da steht sogar eine Formel für die höheren Ableitungen von f mit den Bezeichnungen, die wir vorher hatten. Kreisscheibenfall, die nte Ableitung von f an der Stelle w. W ist aus dem Inneren der Kreisscheibe. Die nte Ableitung lässt sich berechnen als n-Fakultät dividiert durch 2 pi mal Integral über die Kreislinie und jetzt f von z durch z minus w hoch n plus 1 integriert wird nach z. Der Fall der Cauchy-Integralformel selbst ist enthalten. Man wähle einfach n gleich 0 und beachte, die nullte Ableitung ist die Funktion selbst. Also erste Folgerung, die die Funktionentheorie deutlich von der reellen Analysis unterscheidet. Wenn man einmal differenzieren kann im Komplexen, dann beliebig oft. Dann eine Aussage auf der Seite 85 oben, die auch wieder überrascht und die komplexe Analysis von der reellen Analysis deutlich unterscheidet. Es gilt der Satz von Liouville. In kurzen Worten, wenn man einmal differenzieren kann und wenn die Funktion auf der ganzen Ebene definiert ist, wenn f also eine sogenannte ganze Funktion ist, die zudem beschränkt wird durch eine Konstante betragsmäßig, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich f muss konstant sein. Also das als kleine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse. Einmal, dass man sich nochmal vor Augen führt, welche Dinge konkret bewiesen worden sind oder diskutiert worden sind. Beweise waren ja mehr oder weniger spärlich. Und gleichzeitig auch nochmal, welche Unterschiede wir zur reellen Analysis rausgearbeitet haben. Auf Seite 85 geht es um den nächsten Punkt, der die holomorphen Funktionen auch wieder deutlich unterscheidet von den reell differenzierbaren Funktionen. Fernziel, das wird im nächsten Kapitel diskutiert, ist die Aussage, dass man holomorphe Funktionen auch lokal durch ihre Taylor-Reihe darstellen kann. Um das vernünftig zu formulieren, müssen wir nochmal kurz zurückgehen in hoffentlich bekannte Dinge. Im HMI-Skript ist das in Kapitel 7.2 aufgeführt und diskutiert. Es geht um sogenannte konvergente Potenzreihen. Was sind Potenzreihen? Man hat einen Entwicklungspunkt Z0 vorgegeben, auf Seite 85 unten in Rot aufgeschrieben. Z0 ist ein fester Punkt, genannt Entwicklungsmitte. Neben der Entwicklungsmitte hat man eine Zahlenfolge. Praktischerweise beginnt man mit dem Index 0, die sogenannten Koeffizienten, auf Seite 86 oben, A0, A1 und so weiter. Das sind fixierte, komplexe Zahlen. Mit diesen Daten, Entwicklungsmitte und Koeffizientenfolge, definiert man zunächst formal die Potenzreihe als Funktion f von z, unendliche Reihe n gleich 0 bis unendlich, an z minus z0 hoch n. Formale Potenzreihe deshalb, weil die Frage, wo das sinnvoll definiert ist, wo die Reihe konvergiert, die muss ja erst noch diskutiert werden. Das ist die in blau aufgeschriebene Fragestellung, die zentrale Frage bei Potenzreihen, wann und wo konvergiert diese Bildung? Und die Antwort ist sehr, sehr einfach, man kann das ganz genau beschreiben. Die Antwort lautet, es gibt eine eindeutige Zahl, klein r, die kann 0 sein, die kann unendlich groß sein. Diese Zahl nennt man den Konvergenzradius und der Konvergenzradius ist wie folgt beschrieben. Im Fall r gleich 0 konvergiert die formale Potenzreihe nur, genau nur für den Punkt z gleich z0. Wenn Sie mal zurückgucken, wenn man in die Definition von fz in der dritten Zeile von Seite 86 z gleich z0 wählt rechts, dann passiert nichts, dann bekommt man genau den Koeffizienten a0, sonst lauter Nullen. Also die Konvergenz ist für diesen Fall trivial. Und der Konvergenzradius R ist 0, eben wenn man wirklich genau nur Konvergenz hat für die Entwicklungsmitte. Der andere Extremfall, Konvergenzradius unendlich, letzte Zeile von Seite 86, dann ist es so, man weiß Konvergenz der formalen Potenzreihe für alle komplexen Zahlen. Dann ist natürlich noch ein dritter Fall möglich, auf Seite 87 aufgeschrieben, oben, nämlich der Fall, dass r positiv ist und endlich. Dann ist die Aussage, es gilt Konvergenz der Potenzreihe genau für alle Punkte z aus der offenen Kreisscheibe um z0 mit Radius r, also auch für alle w, aus den komplexen Zahlen, deren Abstand zu z0 kleiner ist als r. Dann geht's weiter. Ja. Was passiert, wenn man Punkte wählt, deren Abstand zur Entwicklungsmitte größer ist als diese Zahl r, als der Konvergenzradius? Dann divergiert die formale Potenzreihe. Und schließlich, was passiert für Punkte, die genau auf dem Rand der Kreisscheibe liegen? Da ist keine allgemeine Aussage möglich. Also durch diese Forderungen bzw. Eigenschaften wird der Konvergenzradius klein r eindeutig charakterisiert. Zusammengefasst kann man sagen, Potenzreihen konvergieren immer auf einer Kreisscheibe um Z0. Die Kreisscheibe kann degeneriert sein, das heißt der Radius 0, Konvergenz nur im Mittelpunkt. Die Kreisscheibe kann riesengroß sein, nämlich die ganze komplexe Ebene, entspricht dem Fall Konvergenzradius unendlich. Dann gibt es den Fall einer wohl definierten Kreisscheibe, sprich r positiv, aber kleiner unendlich. Konvergenz im Innern der Kreisscheibe, Divergenz außerhalb und keine Aussage ist möglich auf der entsprechenden Kreislinie. Das sollte man sich nochmal anschauen und vor allen Dingen die Aussagen entsprechend parat haben. Zum Aufwärmen ein Beispiel. Seite 87, zweite Hälfte. Die Reihe kennen Sie alle. Das ist die geometrische Reihe. Was tut man? Man summiert von 0 bis unendlich die Potenzen z hoch n und nennt das f von z. Formal, wenn man die Definition der Potenzreihe anschaut, haben wir jetzt als z0 den Ursprung zu wählen und die Koeffizienten sind allesamt 1. Die Frage ist natürlich zu beantworten, wie groß ist der Konvergenzradius? Es gibt Formeln, die sollten Sie sich auch nochmal anschauen, aber man kann das auch hier von Hand zu Fuß überlegen und das geht im Allgemeinen schneller, als die Formeln im Kopf zu behalten und dann rumzugraben, wie sieht die Formel aus. Nämlich, was tut man auf der Seite 88 oben? Man schaut sich die Partialsumme an, von 0 bis zu einem großen n, von z hoch n. Da gibt es die geometrische Summenformel, die sagt, diese Summe bis groß n ist gleich 1 minus z hoch groß n plus 1 dividiert durch 1 minus z. Und die Formel, die ist richtig, wie man induktiv beweist. Offensichtlich darf man z gleich 1 nicht einsetzen. Für alle anderen z ist es okay. Ja, was liest man ab? Aus der Darstellung, aus der ersten Zeile von Seite 88, da erkennt man unschwer, dass der Konvergenzradius r gleich 1 ist. Wie begründet man das formal? Wenn Sie eine komplexe Zahl z nehmen, deren Betrag kleiner ist als 1, dann geht z hoch groß n plus 1 offensichtlich gegen 0. Das heißt, die rechte Seite der ersten Zeile von Seite 88, der Gleichung, die da aufgeschrieben ist, der geometrischen Summenformel, die rechte Seite konvergiert für solche z gegen 1 durch 1 minus z. Also im Innern der Einheitskreisscheibe hat man Konvergenz. Jetzt schauen Sie sich ein z an, dessen Betrag größer ist als 1. Ja, offensichtlich liegt dann Divergenz vor, da z Betrag hoch n plus 1, groß n bei groß n gegen unendlich dann auch gegen unendlich geht. Also Konvergenzradius 1, der offenen Einheitskreisscheibe Konvergenz, außerhalb der abgeschlossenen Kreisscheibe Divergenz. Was ist mit den Randpunkten? Wenn Sie ein Z nehmen mit Betrag 1, dann können Sie sich überlegen, es kann kein Limes existieren. Und ja, das sollten Sie sich vielleicht selbst in Ruhe nochmal anschauen, was ich da in Rot aufgeschrieben habe. Auf dem Rand des Konvergenzkreises ist die geometrische Reihe divergent. An keiner Stelle z mit Betrag z gleich 1 kann Konvergenz vorliegen. So, was ist mit Beispiel 2? Beispiel 2. Beispiel 2 ist ja, eine leichte Modifikation der geometrischen Reihe f von z. Ist gleich z hoch n, aber jetzt mit dem Vorfaktor 1 durch n versehen. Was passiert? Auf der Seite 89 oben beginnt die Diskussion. Konvergenz, natürlich für z-Betrag kleiner 1. Begründung, Sie können 1 durch n mal z-Betrag hoch n nach oben abschätzen durch den Betrag von z hoch n und haben somit eine konvergente Majorante und haben wiederum die Konvergenz der entsprechenden Potenzreihe für z-Betrag kleiner 1. Entsprechend z-Betrag größer 1, zweiter Punkt auf Seite 89, was macht dann die Folge 1 durch n mal z hoch n? Das ist keine Nullfolge, wenn z-Betrag größer ist als 1. Die Folge 1 durch n mal Betrag z hoch n geht dann gegen unendlich. Mit anderen Worten, für Punkte z außerhalb der abgeschlossenen Kreisscheibe hat man Divergenz. Also, nach der Definition, der Konvergenzradius, wie im vorigen Beispiel, ist 1. Zweite Hälfte von Seite 89, Diskussion des Randverhaltens. Im ersten Beispiel war das Randverhalten sehr überschaubar. Es konvergiert an keinem Randpunkt. Hier ist es ein bisschen anders. Wenn Sie mal den Randpunkt z gleich minus 1 einsetzen in die Formel von Beispiel 2, Seite 88 unten, dann steht rechts die alternierende harmonische Reihe und die ist bekanntlich konvergent. Also im Randpunkt z gleich minus 1 liegt Konvergenz vor. Für z gleich 1 natürlich nicht, das ist die harmonische Reihe. Mit anderen Worten, hier zeigt sich ein Phänomen, was für Potenzreihen typisch ist. Die Randdiskussion ist im Allgemeinen sehr subtil. Es gibt ein paar allgemeine Sätze darüber, aber im Grunde genommen ist das stets eine Einzelfallentscheidung. Damit gehen wir in das nächste Kapitel, das Kapitel 24 auf Seite 90. Wir wollen uns jetzt allgemein überlegen, dass man holomorphe Funktionen, zumindest lokal, als konvergente Potenzreihe schreiben kann. Das kennen Sie aus der reellen Analysis unter ganz starken Voraussetzungen, nämlich unter dem Stichwort Taylor-Reihen. Da werden eine ganze Menge an Voraussetzungen, verlangt und unter diesen Voraussetzungen kann man zeigen, dass die reelle Funktion von zum Beispiel einer reellen Veränderlichen sich lokal als ihre Taylor-Reihe darstellen lässt. Hier ist es wiederum ganz einfach in Anführungszeichen. Taylor-Reihe existiert immer, wenn die Funktion holomorph ist. Gucken wir zunächst mal auf die andere Richtung, nämlich wir starten mal von einer komplexen Potenzreihe und halten kurz fest, dass komplexe Potenzreihen auf dem Innern ihres Konvergenzkreises zumindest holomorph sind. Das ist der Satz 24.1.1. Eigentlich keine Überraschung, nämlich die Aussage, dass man komplexe Potenzreihen komplex differenzieren kann. Genauer, wir definieren die Potenzreihe f von z als Summe n gleich 0 bis unendlich, Koeffizientenfolge an mal z minus z0 hoch n. Und verlangen, die soll konvergent sein. Und damit wir eine nicht triviale Situation haben, nehmen wir an, dass der Konvergenzradius positiv ist. Wir haben also Konvergenz auf der offenen Kreisscheibe BRZ0. Die Aussage, die wir dann diskutieren wollen oder kurz nochmal in Erinnerung rufen wollen, ist, dass dann die Funktion f auf der Kreisscheibe BRZ0 holomorph ist, auf dem Innern des Konvergenzbereiches und die Ableitung sich so berechnet, das ist die blau markierte Formel auf Seite 91, dass sich die Ableitung so berechnet, wie man das in der bekannten Weise macht, nämlich f' von z als Ableitung unter dem Summenzeichen. F' von z ist Summe jetzt bei 1 beginnt, der konstante Term fällt ja beim Ableiten raus. Summe n gleich 1 bis unendlich, n kommt runter, an und dann z minus z0 hoch n minus 1. Und des Weiteren die neue Reihe für die Ableitung. Diese Potenzreihe, die auf der rechten Seite der blauen Formel steht, die konvergiert auf demselben Bereich, hat denselben Konvergenzradius wie auch die ursprüngliche Potenzreihe. Ja, die Beweisidee, blättern Sie nochmal zurück im Vorlesungsskript der Höheren Mathematik für Ingenieure oder schauen Sie in irgendein Analysisbuch. Die Beweisidee lässt sich zusammenfassen. Man differenziert zunächst die Partialsummen. Da darf man gliedweise differenzieren, diskutiert, wo die Partialsummenfolge der Ableitung konvergent ist. Und es ist keine allzu große Diskussion, dass die Ableitungsreihe, wenn man das so nennen will, denselben Konvergenzradius hat wie die Ausgangsreihe. Auf Seite 91 unten, prominentes Beispiel, die komplexe Exponentialfunktion f von z gleich e hoch z, definiert als Summe n gleich 0, 1 durch n Fakultät mal z hoch n. Hier dürfen Sie alle z aus der komplexen Ebene einsetzen. Das heißt, in diesem optimalen Fall hat man den Konvergenzradius unendlich. Sie benutzen die Formel für die Ableitung. Sie dürfen differenzieren. Seite 92 oben. F' von z, Summe n gleich 0 bis unendlich. 1 durch n Fakultät. Dann differenzieren Sie z hoch n. Für n gleich 0 ergibt sich 0. Das heißt, Sie sind in der zweiten Zeile das Ergebnis Summe n gleich 1 beginnend bis unendlich. 1 durch n Fakultät mal n mal z hoch n minus 1. Oder sortiert Summe n gleich 1 bis unendlich. 1 durch n minus 1 Fakultät mal z hoch n minus 1. Was dann kommt, das ist ein kleiner Trick, den Sie hoffentlich kennen. Summiert wird in der zweiten Zeile rechts außen von n gleich 1 bis unendlich. Jetzt verschiebt man den Summationsindex, führt einen neuen Index k ein und stellt sich vor, das k entspricht dem n minus 1. Wenn das n bei 1 beginnt, dann muss man bei k mit 0 starten. Und wenn man das einfach ersetzt oder sich überlegt, dass man das ersetzen darf, dann steht als Ergebnis da mit dem neuen Summationsindex, der formal dem n minus 1 entspricht, die Summe k gleich 0 bis unendlich, wo vorher 1 durch n minus 1 Fakultät gestanden hat, schreibt man jetzt 1 durch k Fakultät und z hoch n minus 1 ist zu ersetzen durch z hoch k. Ja, und damit sieht man, man ist wieder bei e hoch z angekommen. Das Ergebnis der Rechnung f' von z ist f von z gleich e hoch z. Die bekannte Eigenschaft, dass sich die Exponentialfunktion beim Ableiten reproduziert. Folgerungen aus dem Satz 24.1.1 aus dem Holomorphieverhalten von Potenzreihenfunktionen. Man kriegt jetzt, wenn man konvergente Potenzreihen hinschreibt, natürlich einen ganzen Vorrat neuer, in Anführungszeichen, holomorpher Funktionen. Benutzen Sie die bekannten Entwicklungen, beispielsweise der trigonometrischen Funktionen, das Ergebnis, Zitat des Satzes, das sind allesamt holomorphe Funktionen auf dem entsprechenden Bereich. Das sollte nicht so überraschend sein. Das ist ja auch im reellen Fall richtig. Wenn Sie eine reelle Potenzreihe betrachten, dann die konvergiert, dann ist die auf dem Konvergenzintervall natürlich auch reell differenzierbar. Hier, und jetzt sind wir auf der Seite 93, geht es uns eigentlich um die andere Richtung, die im reellen hochgradig falsch ist. Nämlich, wie schon gesagt, wir wollen zeigen, dass man aus der einmaligen komplexen Differenzierbarkeit auf einer offenen Menge zeigen kann, folgern kann, dass die Funktion auf dieser offenen Menge lokal durch ihre Taylor-Reihen dargestellt wird. Das ist der Satz 24.1.2 auf der Seite 93 in der zweiten Hälfte. Den sollte man sich in Ruhe anschauen. Was verlangt man? F holomorph, zumindest auf einer offenen Kreisscheibe mit Radius klein r um den Punkt Z0 und der Konvergenzradius, sorry, das war das falsche Wort, der Radius, zur Konvergenz kommen wir gleich, sollte zumindest nicht 0 sein. Also unendlich ist nie ausgeschlossen. Was man dann macht, man hat die Kreisscheibe mit einem positiven Radius und bildet dann die formale Taylor-Reihe zur holomorphen Funktion. Wie sieht die formale Taylor-Reihe aus? Das ist die Potenzreihe 0 bis unendlich, an mal z minus z0 hoch n. Und wenn man die Taylor-Reihe nachmacht, dann ist an zu wählen als die nte Ableitung an der Stelle z0 dividiert durch n-Fakultät. Achtung, am Anfang der Vorlesung hatten wir nochmal festgehalten, man darf f, wenn es nur holomorph ist, beliebig oft differenzieren. Das bedeutet, die Koeffizienten an sind hinschreibbar. Dann die entscheidende Aussage, wenn man die formale Taylor-Reihe definiert hat, dann ist es richtig, die letzte Zeile von Seite 93, die formale Taylor-Reihe konvergiert auf der Kreisscheibe BRZ0. Und zwar nicht nur konvergent, sondern sie konvergiert auch gegen f. Das habe ich nochmal betont, weil Sie haben vielleicht in der reellen Situation einen Fall kennengelernt, wo Sie die formale Taylor-Reihe hinschreiben, sich davon überzeugen, dass diese Reihe konvergiert, aber nicht gegen die Funktion, von der Sie gestartet sind. Und hier sind beide Punkte richtig. Die formale Taylor-Reihe konvergiert und sie konvergiert gegen f und sie tut das auf der Kreisscheibe, auf der das f holomorph ist. Das heißt, Zusammenfassung auf der Seite 94, Sie können schreiben, f von z ist Summe 0 bis unendlich, nte Ableitung von f an der Stelle z0 dividiert durch n-Fakultät mal z minus z0 hoch n. Und das ist richtig für alle z aus BRZ0. Nochmal, wenn Sie in die Formulierung des Satzes gucken auf Seite 93, da ist ein Wort, das habe ich vielleicht ein bisschen übergangen, nämlich das Wort zumindest. Es wird nicht vorausgesetzt, dass f genau nur auf der Kreisscheibe definiert ist. Man stellt sich vor, dass f lebt auf irgendeiner offenen Menge, ist da holomorph und dann guckt man sich eine Kreisscheibe an, die mit ihrem Abschluss noch ganz in dieser offenen Menge liegt. Unter Umständen ist der Radius klein, wenn das U Löcher hat, unter Umständen ist der Radius groß. Die einzige Forderung, die man stellt, diese Kreisscheibe muss mit ihrem Abschluss in der offenen Menge drin liegen. Dann kann man die Rechnung machen. Ja, die Beweisidee, die wollen wir zumindest am Ende dieser Vorlesung andeuten und dann in der nächsten Vorlesung etwas genauer ausführen. Die Beweisidee benutzt eigentlich nur eine Information, die steht am Ende der Seite 94. Also, wir wissen, f ist holomorph auf der Menge, die nennen wir jetzt einfach mal U, Kreisscheibe BRZ0. Wo das f unter Umständen sonst noch definiert und holomorph ist, interessiert uns im Moment nicht. Dann, die Menge U ist offen, per Definition, die Kreisscheibe, wenn wir das so hinschreiben, ist auch offen. Aber wir können sagen, die Cauchy-Integralformel, die gilt für Kreislinien, Kappa Rho Z0, mit Radius Rho, der kleiner ist als R. Wenn wir also ein Stück von dem Radius R wegbleiben, dann sind wir sicher, dass wir die Cauchy-Integralformel benutzen dürfen. Was wir jetzt tun, man wählt einen Punkt Z aus U, beliebig, und einen Radius, der kleiner ist als das R und größer ist als der Abstand von Z zu Z0. Ein solcher Radius ist zulässig und, letzte Zeile von Seite 94, wir können dann schreiben, f von z ist 1 durch 2 pi mal das Integral über die Kreislinie mit diesem Radius rho um z0 integriert wird f von w durch w minus z und zwar bezüglich der Variablen w. Das heißt, wir haben diese Darstellung für f von z und da ist schon angedeutet, wie es unter Umständen weitergehen könnte, was man macht. Schauen Sie sich mal die rechte Seite an, diese Formel Stern. Die rechte Seite, da wird nach w integriert. Die relevante Variable ist z. Und abgesehen von Faktoren, konstanten Faktoren, sieht das, was unter dem Integralzeichen steht, so ähnlich aus wie eine geometrische, wie das Ergebnis der geometrischen Reihe, und zwar geometrische Reihe in der Variablen z. Sowas vom Typ 1 dividiert durch 1 minus z. Wie wir die 1 hinkriegen, schauen wir beim nächsten Mal. Wichtig ist nur, dass Sie sich vielleicht vor Augen führen. Alles, was man jetzt macht, man benutzt die Cauchy-Integralformel in der Version Stern mit einem entsprechend gewählten Radius für unsere Funktion f. Dann ist man sozusagen auf der sicheren Seite. Bei der Diskussion der höheren Ableitungen haben wir uns nur die rechte Seite angeschaut und gesehen, das ist offensichtlich eine wunderbare Funktion in der Variablen z. Und jetzt schauen wir uns das unter einem etwas anderen Gesichtspunkt an und entwickeln die Funktion, die integriert wird, in ziemlich offensichtlicher Weise in eine konvergente Potenzreihe in der Variablen z. Und die Details, wie das zu machen ist, wollen wir uns zumindest in der nächsten Vorlesung nicht ersparen. Da wollen wir mal ein bisschen genauer hingucken.